Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik. Ja, heute möchte ich mit dir über die ganzen Frühjahrsneuheiten sprechen, die uns jetzt erwarten. Ich war in Nürnberg auf der Spielwarenmesse und habe dort einige Termine gehabt, habe viel erlebt und viele Spiele mir angeschaut und welche das sind, was jetzt so erscheint, worauf ich mich besonders freue und was man vielleicht auch getrost links liegen lassen kann. Das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, Nürnberg war für mich insbesondere deswegen ein Highlight, weil ich zum ersten Mal dort war. Es ist die Spielwarenmesse. Die Spielwarenmesse ist eine reine FachbesucherInnenmesse, also anders als in Essen, da waren ja viele von euch wahrscheinlich mal, kann man dort nicht so viel spielen. Man hat dort keine Tische aufgebaut. Es ist kein reguläres Publikum da, sondern eben ausschließlich Fachpublikum. Und das ist immer eine schöne Gelegenheit, dass Vertreterinnen und Vertreter der Presse, der Medien, natürlich die Einkäufer der großen Handelsketten oder auch kleinerer Läden sich mal anschauen können, was denn dort so alles passiert, was dort ausgestellt wird. Und die Spielwarenmesse ist nicht eine reine Messe für Brettspiele, sondern eben eine, bei der so ganz viele unterschiedliche Spielwaren präsentiert werden, vom Glibber und Schleim über kleine Holzspielsachen, Knetmasse, Bügelperlen, Kuscheltiere, Zubehör für Kaufladen, Puzzle, Mobiles und dann natürlich die ganzen Halloween-Kostüme, Konfetti, Feuerwerk, also alles, was das Herz begehrt, Modelleisenbahnen und dergleichen mehr. Du kannst dir vorstellen, ich habe natürlich mal alle Hallen mir ausführlich angeschaut oder die allermeisten, nicht alle, aber die allermeisten Hallen ausführlich angeschaut, weil ich sehr neugierig war auf das, was da alles zu sehen war und bin dann aber doch relativ bald wieder in meiner schönen kleinen Brettspiel-Community gelandet, also in den Hallen, in denen es vorrangig um unser Hobby ging, nämlich die Brettkarten und Gesellschaftsspiele. Und da habe ich genug zu tun gehabt, hatte dort sehr viele Termine und ich glaube 11 Termine hatte ich insgesamt an 2 Tagen oder 1,5 Tagen, die ich eigentlich da war. Also ich war Donnerstag den ganzen Tag da und Freitag dann bis zum frühen Nachmittag. Das Schöne war, ich war bei Freunden untergebracht. Liebe Grüße an euch und habe dann am Donnerstagabend noch ein Escape Room besucht von Finest Escape, den Sherlock Holmes Raum in Nürnberg. Also die kann ich sehr empfehlen. Eine ganz tolle Einrichtung haben die da, tolles Personal, sehr stimmungsvolle Räume und auch eben der Sherlock-Holmes-Raum, der war sehr beeindruckend, also da hatte ich richtig viel Freude. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch mal in Nürnberg die anzuschauen. Ich habe die Empfehlung bekommen vom Ralf Querfurt, der ja ein sehr erfahrener und versierter Escape-Room-Gänger ist und der hat mir dann die ans Herz gelegt und der Sherlock-Holmes-Room war tatsächlich auch wohl der schwierigste oder mit der schwierigste. Das haben wir auch durchaus gemerkt, aber der Spielleiter, der hat das sehr gut gemacht, hat da behutsam eingegriffen, immer mal wieder ein bisschen unterstützt und war dann eben sehr an unserer Seite, sodass wir es also knapp geschafft haben. Ich weiß nicht, ob wir es ohne Hilfe geschafft hätten, vermutlich nicht, aber war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Kann ich sehr empfehlen. Es sind inzwischen ja noch ein paar mehr Sachen passiert. In Frankreich sind die Spiele für den Astor nominiert worden. Da werden Ende Februar bereits die Preisträger bekannt gegeben. Das geht da zwischen Nominierung und Bekanntgabe immer relativ schnell. Deswegen kann ich ganz kurz was sagen zu den Nominierungen, bevor wir dann in 2 Wochen schon über die Preisträger sprechen. Im Spiel des Jahres in Frankreich, also der Astor Jeu de l'année 2025, da müsste ich jetzt überlegen, was heißt das auf Französisch, 285 oder sowas, also gut, die Nominierungen für das Spiel des Jahres sind einmal Captain Flip von Paolo Mori, Remo Consadori bei Playpunk erschienen, ist ja im Deutschen auch nominiert gewesen. Ebenfalls nominiert ist Für die Krone, ein schönes kleines Ärgerspiel von Maxime Rambourg, was bei Repos Production erschienen ist. Das habe ich jetzt auch mal spielen dürfen. Das ist eine ganz wunderschöne Ausstattung. Und letztendlich geht es darum, gemeinsam ein Deck aufzubauen, um gegeneinander zu spielen. Also wir haben so ein bisschen wie so ein Autobattler, dass wir also Karten in einen Stapel hineinspielen, in den Deckbau und dann nacheinander Karten aufdecken, die dann eben Effekte mit sich bringen, die dann den Spielern zugeordnet sind, denen die Karten gehören, also die die Karten in den Stapel hineingespielt haben. Das wird markiert über so kleine Sleeves, die dann den Spielern zugeordnet sind. Und dann kann man sich, und das ist eben der Hauptmechanismus, da aus einer Schatztruhe, aus einer königlichen Schatztruhe, kleine Rubine und Geld herausklauen, um entweder den eigenen Schatzvorrat zu mehren oder die anderen ein bisschen zu schädigen. Und das geht dann über ein paar Runden, ich glaube 4-5 Runden, verstärken wir jeweils dieses Deck und versuchen das günstig für uns zu beeinflussen, damit wir am Ende den größten Schatz haben. Ja, und dann ist von Johann Goh und Hope Wang und Gary Kim bei Helvetic erschienen Odin. Auch darüber haben wir hier im Podcast schon gesprochen, der Stefan und ich. Ja, schönes kleines Kartenspiel, kann man sich auch angucken. Und das sind eben die drei Nominierten im Spiel des Jahres in Frankreich. Im Expertenbereich sind Emission nominiert, das ja auch in Deutschland gewonnen hat. Also Daybreak, Emission, Emission von Matt Leacock und Matteo Menapace bei Schmidt-Spiele erschienen im Deutschen. Es ist nominiert Kuttner Hora von Büstrin, Kasslava und Jarosch. Das ist bei Heidelberg Games erschienen. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Habe ich mit dem Stefan Zerlik mal hier im Podcast besprochen. Und ein neuer Titel im Expertenbereich, Sankore von Mandela Fernandez Grandon und Fabio Lopiano bei Giant Rock erschienen in Deutsch. Ja, das ist wirklich ein Expertenkracher. Den habe ich jetzt letzte Woche einmal gespielt. Ich habe einen halben Tag gebraucht, um durch die Anleitung durchzusteigen und dann noch mal ein gutes Stündchen oder so das Spiel zu erklären. Hab dann meine Erstpartie mit dem Stefan in reichlich 2 Stunden 15 gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Letztendlich geht es darum, in ja verschiedenen Bereichen einer Universität, also in verschiedenen Disziplinen, Fachbereichen, Astronomie, Mathematik, Jura und noch was, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, erfolgreich sich zu entwickeln. Und das machen wir über einen Arbeitereinsatzmechanismus beziehungsweise dann auch über Plättchen, die wir sammeln, die wir möglichst günstig dann auf dem Spielplan verteilen. Also ja, kann man sich mal angucken, durchaus reizvoll, aber eben schon auch ein ziemlicher Kracher von den drei Spielen hier, mit Sicherheit bei weitem das anspruchsvollste. Dann gibt's den Kennerspielpreis, also der heißt in Frankreich Initié. Da ist nominiert Behind, das sagt mir nichts, das kenne ich nicht, von Cédric Millet. Harmonies, das kennen wir hier auch in Deutschland, bei Libellud erschienen im deutschen Vertrieb, bei Asmodee von Johan Benvenuto. Und Chronologic Paris 1920 von Fabien Gridel und Johan Levé bei Pegasus erschienen. Auch darüber haben wir ja hier schon gesprochen. Und da kommt auch noch was Neues. Da werdet ihr nachher ein bisschen mehr dazu hören. Ja, und im Kinderspielbereich bin ich ja im Regelfall nicht so versiert. So auch diesmal. Da sind Mimose et Sam et le Voleur de Fruits erschienen bei Locomuse Studio. Dann Operation Noisette. Das wird als Operation Haselnuss bei Pegasus erscheinen von Jérôme Soleil und Emilier Soleil. Und Spotlight von Hjalmar Hach und Lorenzo Silva bei der Horrible Guild. Auch das ist mir noch unbekannt. Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen, was es denn da so wird und was da kommen wird. Das sind jedenfalls die Nominierten zum Astor. Und ich freue mich drauf, wenn die Preisträger bekannt gegeben werden. Ja, aber bevor wir jetzt soweit zurückblicken auf die Spiele des letzten Jahres, lasst uns doch mal schauen, was dieses Jahr so alles ansteht. Und da führte mich tatsächlich mein erster Termin in diesem Jahr zu Heidelberg Games. Bei Heidelberg gibt es tatsächlich ein paar Neuheiten, die mich interessieren. Das, was sicherlich für mich spannendsten ist, ist The Eternaut oder Eternaut. Das ist ein kooperatives Survival-Brettspiel von Mauro Ciabotto. Der hat unter anderem auch die Klapperschlange entwickelt, was letztes Jahr bei Heidelberg erschienen ist, was ich gerade auch am Spielen bin, beziehungsweise am Lernen und dann bald am Spielen und dann auch rezensieren werde. Und Eternaut ist sehr geschichtengetrieben und basiert auf einem Comic. Der Comic ist, glaube ich, in Argentinien erschienen. Und in dem Spiel geht es darum, dass wir kooperativ erstmal in so einer kleinen Hütte starten und dann überleben müssen. Nichts weniger als das. In den späten 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und es ist sehr stimmungsvoll, denn es scheint eigentlich nichts Böses zu passieren. Wir hocken in unserer Hütte, das Lagerfeuer knistert und alles passt wunderbar. Doch als es zu schneien beginnt, stellen wir fest, es sind tödliche Schneeflocken, die alles und jeden töten, der sie berührt. Vier Menschen haben überlebt in einer kleinen Werkstatt und nun geht's hinaus in die Welt, um ein Abenteuer zu erleben. Und das ist wie so ein kleines Point-and-Click-Adventure. Wir können dann ja den Schrank öffnen, gucken, was da für Gegenstände drin sind. Die Axt, mit der können wir dann Holz fällen oder eine Tür einschlagen. Wir können Waffen finden, wir können Schuhe, Ausrüstungsgegenstände finden und dergleichen mehr. Also hochgradig interessant. Ganz viele Dinge, die mich interessieren. Ich mag geschichtengetriebene Spiele sehr. Ich mag so Entscheidungsspiele, Point-and-Click, total gerne. Ich find's toll, wenn sich ein Spiel evolutioniert. Hier haben wir auch verschiedene kleine Kästchen drin, die am Anfang noch verschlossen sind und die wir dann nach und nach öffnen dürfen. Mehr Material, mehr Ausrüstungsgegenstände entdecken und so weiter. Also da ist eine ganze Menge drin, was mich interessiert. Und da freue ich mich sehr, wenn das erscheint. Soll, glaube ich, zum Herbst erscheinen und passt auch ganz gut, weil im 2025, jetzt im ersten Quartal, glaube ich, oder im zweiten Quartal, kommt bei Netflix eine gleichnamige Serie und da setzt natürlich Heidelberg auch ein bisschen Hoffnung drauf, dass diese Serie dann auch den Verkauf des Spiels ein bisschen befeuern wird. Wir schauen uns mal an, ob das Spiel gut ist, aber es sah auf jeden Fall ganz toll aus und ich hatte da schon richtig Vorfreude. Also das ist so einer der Titel, auf die ich mich richtig doll freue. Ein zweiter Titel, der jetzt bereits im zweiten Quartal erscheint bei Heidelberg und zwar gleichzeitig bei Studio Supernova und bei Heidelberg dann auf Deutsch, wird sein Shinjuku, der Puls Tokios, ein Spiel, bei dem wir ja so ein Netzwerkverbindungsspiel spielen und Pick Up and Deliver. Thematisch ist ja Tokio eine sehr lebhafte Stadt, die Stadt der Züge und der Bahnhof im Bezirk Shinjuku, sogar der verkehrsreichste Bahnhof der Welt. Und das im bedeutendsten Kommerzzentrum Japans, also eben in diesem Bereich im Bezirk Shinjuku. Da gibt es konkurrierende Bahnlinien, die wir repräsentieren. Also wir wollen möglichst günstige Bahnlinien bauen, die wir betreiben und dann verschiedene Bahnhofsgeschäfte anbinden und da Aufträge erfüllen, kleine Sets von Markern sammeln, Punkte sammeln. Also auch ein sehr interessantes Spiel, soll so etwa anderthalb Stunden dauern. Und es gewinnt eben der Spieler, der die meisten Kunden in Form von Sets an Kundenmarkern zufriedenstellen konnte. Und es gibt zwei Varianten. Einmal mit so einer Art Godzilla, also da gibt's dann ein Monster, das noch durch die Stadt läuft und irgendwelche Geschäfte einreißt und so. Und das klingt alles sehr, sehr, sehr interessant. Wir haben da verschiedene Aktionen. Wir können Geschäfte bauen, wir können unsere Eisenbahn ausbauen, ein Geschäft zum Kaufhaus aufrüsten, Karten als Einkommen ziehen oder die Kunden entlang der Eisenbahn zu den Geschäften bringen. Unsere Kunden steigen aus. Das heißt, wir müssen genügend Kunden mitbringen. Und so haben wir, glaube ich, ein ganz schönes Planungsspiel. Und so Netzwerkverbindungsspiele, Pick Up and Deliver, finde ich tatsächlich immer interessant und freue mich sehr auf Shinjuku. Ja, ein Spiel, was letztes Jahr in Essen schon erschienen ist, was sie dort auch nochmal hatten, war Iro, auf dem Weg oder der Weg zur Gildenlegende. Da haben wir einen sehr kleinen Engine-Builder. Da spielen wir in jeder Runde ein oder zwei Karten aus, je nachdem, wie viel wir uns leisten können. Diese Karten bringen Boni, wenn sie rechts oder links oder nach oben oder nach unten entsprechende Verbindungen haben, die zu den anderen Gildenmitgliedern passen. Gleichzeitig hat jede Karte zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Fähigkeiten in der Produktionsphase oder in der Einkommensphase oder in einer Phase, in der wir eben Punkte werten und so. Wir haben zwei Leisten, eine Technikleiste, eine Magieleiste, die wir steigern wollen. Und das Spiel ist in 5 bis 7 Runden gespielt, total schnell. Wir sammeln da Punkte für die beste Engine. Das Spiel ist hochgradig solistisch, also eigentlich machen wir alles alleine. Es ist aber durchaus reizvoll, weil wir immer wieder gucken wollen, dass wir unsere Engine, unsere Auslage von maximal 9 verschiedenen Gildenmeistern oder Kämpfern oder wie auch immer ausbauen. Und wer das eben am besten gemacht hat, kriegt die meisten Punkte. Hat mir sehr gut gefallen, habe ich jetzt ein paar Mal gespielt, finde ich ein prima Titel, richtig schönes Ding. Ja, es gibt eine Fortsetzung zum Roland Wright Railroad Inc. von Hjalmar Hach und Lorenzo Silva. Auch von der Horrible Guild erscheint dann jetzt Railroad Tiles. Das ist ein Plättchenlegespiel. Sehr reizvoll sieht das aus, wird im Q3 erscheinen. Wir wählen Plättchen aus, wir bauen Routen und wollen eine möglichst gute, zusammenhängende Eisenbahnstrecke aufbauen über 8 Runden. Das heißt, wir ziehen Plättchen aus einem Pool, wir legen die Plättchen in die eigene Auslage, stellen dabei möglichst viele und punkteträchtige Verbindungen her, können dann Züge und Reisende platzieren, Autos platzieren und ja, so eine kleine Welt aufbauen, die wir dann bevölkern. Wir wollen dabei möglichst alle Strecken schließen, denn offene Strecken geben Minuspunkte. Sieht sehr minimalistisch aus, aber ja, durchaus reizvolles, schönes, kleines Legespiel bei Heidelberg Games. Ja, nach Heidelberg, da gibt's auch eine Neuheit zum Jubiläum von Codenames dieses Jahr. Erscheint eine Harry Potter-Variante von Codenames. Also für all jene von euch, die Harry Potter gerne mögen, die sollten da Ausschau halten. Da wird also was kommen. Ja, ich habe mir natürlich die kleinen Alchemisten auch nochmal angeschaut. Das war ja auch eine Essen-Neuheit. Das habe ich jetzt hier auch schon ein paar Mal gespielt. Ist eine wunderbare Heranführung oder Hinführung an das große Spiel, die Alchemisten. Dazu werde ich ausführlich nochmal was besprechen. Aber wenn du Kinder hast, so ab 7 oder clevere 6-Jährige, die Lust haben, ein bisschen zu kombinieren, ein bisschen zu knobeln, da sind die kleinen Alchemisten jetzt schon ein echter Tipp von mir. Gefällt mir richtig, richtig gut. Kann ich also empfehlen. Ja, nach Heidelberg ging es dann für mich zu Amigo. Die Amigo-Neuheiten, die habe ich im Wesentlichen auch schon hier liegen, zum Teil auch schon gespielt, zum Teil sogar schon etwas darüber gesagt. Vielleicht erstmal so am Rande. Es gibt neue grafische Gestaltungen von Piratenkapern und von Saboteur und Saboteur 2. Die erscheinen gerade oder sind gerade erschienen. Es gab ja im letzten Jahr die 6 nimmt 30 Jahre Edition. Es gab dann auch im letzten Jahr eine Jubiläumsaktion oder Edition von Saboteur oder vorletztes Jahr. Naja, jedenfalls gab's die. Und jetzt gibt's doch mal eine grafische Anpassung auch zu Piratenkapern. Sieht schön aus, viel moderner, viel frischer, aber bleibt spielerisch genau das Gleiche. Anders als bei den Frühjahrsneuheiten 2025, da ist doch einiges neu dabei. Unter anderem ein total süßes kleines Kinderspiel, was ich sehr putzig finde und was mir echt Freude macht, nämlich Pim Pam Pum dreht die richtigen Karten um. Ein kleines Memory-Spiel, bei dem wir würfeln. Und wenn wir würfeln, ist auf dem Würfel eines von 3 Tieren abgebildet, nämlich ein Waschbär, irgendein Vogel und ein Eichhörnchen oder so. Und dann müssen wir eine Karte umdecken, auf denen dieses Tier zu sehen ist. Es gibt Karten, da ist ein Tier zu sehen. Es gibt Karten, da sind 2 Tiere zu sehen. Auf manchen sogar, glaube ich, alle 3. Und wenn wir eine richtige Karte umgedeckt haben, dann dürfen wir eine weitere Karte der gleichen Art umdecken. Wenn wir eine weitere Karte haben mit dem gleichen Tier, dürfen wir die auch behalten und dürfen sie umdrehen. Und das dürfen wir so lange machen, bis wir entweder unseren Zug beenden und dann alle Karten, die wir korrekterweise aufgedeckt haben, sichern. Oder wenn wir einen Fehler machen, müssen wir alle Karten wieder umdrehen. Und dadurch, dass wir würfeln, ist es eben nicht ein reines Merkspiel, sondern man muss sich eben schon auch zum richtigen Zeitpunkt an die Dinge erinnern. Und das ist mitunter gar nicht so leicht. Ja, in der Reihe Pick a Pen von Rainer Knizia gibt's eine neue Variante, nämlich Hacker. Das ist nach dem Pick a Pen-Prinzip. Wir würfeln mit den Stiften und dürfen uns dann abwechselnd immer einen Stift aussuchen. Die Person, die gewürfelt hat, bekommt dann 3 Stifte, die andere Person 2 und dann wird getauscht. Und dann spielen wir jetzt eine Art Sudoku oder eigentlich ziemlich genau ein Sudoku, in dem wir in Reihen und Spalten Zahlenwerte eintragen dürfen, nämlich die gewürfelten. Es dürfen sich aber keine Zahlen und keine Farben in einer Spalte oder Reihe doppeln. Und dafür gibt's dann noch Punktewertungen, auch Sonderpunktewertungen, die wir dann einsetzen können. Also das, auch ein interessantes Spielprinzip. Ich mag ja die Pick-a-Pen-Reihe ganz gerne. Und Hacker, so heißt eben das Neue, gefällt mir auch sehr, sehr gut. 6 nimmt Baron Ochs habe ich hier im Sonntagsfrühstück schon empfohlen. Wenn dich das interessiert, hör doch mal rein. Das ist eine neue Variante von 6 nimmt. Ist ja auch ein Klassiker, der jetzt 30 Jahre alt wird oder jetzt 31 inzwischen. Und da haben die Ochsen jetzt noch eine andere oder unterschiedliche Farben, die wir anlegen dürfen. Also auch das eine schöne Variante von 6 nimmt, die ich tatsächlich sehr gerne gespielt habe. Ja, dann ist erschienen ebenfalls von Rainer Knizia, der wieder sehr produktiv war, der Schatz des Phönix. Und man merkt, das ist so ein kleines mathematisches Spiel, thematisch etwas dünn eingekleidet, aber eben mathematisch ganz interessant. Legenden erzählen vom roten Phönix, der in seinem Nest unvorstellbare Schätze hortet. Als er gerade ausgeflogen ist, nutzt ihr eure Chance, um die eine oder andere Kostbarkeit zu ergattern. Doch habt ihr auch die geeignete Ausrüstung dafür? Eure Kartenkombinationen entscheiden, wie gut ihr vorbereitet seid. Also auf dem Spielfeld liegen drei Nester, in denen sind je nach Spieleranzahl unterschiedlich viele Schätze. Und wir spielen nacheinander an jedes Nest eine Karte, und zwar so lange, bis wir an jedes Nest zwei Karten gespielt haben. Und dann vergleichen wir unsere Kartenpaare an jedem Nest und wir schauen, wer die wertvollste Kombination gelegt hat. Je besser die Werte und Farben zusammenpassen, umso höher ist dann der Gesamtwert. Wenn weder Farbe noch Wert übereinstimmt, zählt der höhere Wert. Also jede Karte hat eben eine Farbe und einen Wert und dann werden eben so Kombinationen gebildet. Bei gleicher Farbe oder gleichem Wert, also wenn ein Kriterium übereinstimmt, dann rechnet man beide Werte zusammen. Stimmen beide Werte überein, wird ein zweistelliger Wert gebildet, also aus zwei roten Dreiern eine 33. Und wer dann den höchsten Gesamtwert am Nest hat, sucht sich zuerst einen Schatz aus. Und wer nach drei Durchgängen insgesamt die wertvollsten Schätze hat, gewinnt. Das habe ich jetzt zweimal gespielt. Das ist ein sehr schönes Spiel. Es ist nicht ganz intuitiv, weil man immer wieder gucken muss, ah, wie viele Kriterien passen jetzt überein, was haben die anderen gelegt. Also man braucht so ein, zwei Partien, um reinzukommen. Aber das hat mir durchaus Spaß gemacht und freue mich drauf, das jetzt noch ein bisschen weiter zu spielen. Und dann werden wir da sicherlich auch irgendwann hier nochmal drüber sprechen. Dann ist erschienen Fischfutter, ein schönes Familienspiel ab 8 Jahren für 2 bis 5 Spielende. Sehr schnell gespielt. Ich habe es am Messestand gespielt mit der, oh Gott, Lena oder Lea, die das dort erklärt hat, die das sehr nett erklärt hat. Also sorry, wenn ich jetzt deinen Namen mir nicht gemerkt habe. Es gibt insgesamt 36 doppelseitige Piranha-Karten. Jeder bekommt eine und dann haben wir 5 Pflasterchips, weil Piranhas beißen ja. Und dann legen wir die restlichen Piranha-Karten als Stapel bereit und legen eine in die Tischmitte. So. Wenn ich am Zug bin, lege ich meine Handkarte mit einer beliebigen Seite nach oben in diesen Piranha-Teich und drehe dann alle anderen im Teich ausliegenden Piranha-Karten derselben Farbe um. Wenn jetzt mehr, also 10 oder mehr Piranhas in einer Farbe auf dem Tisch liegen, dann greift mich dieser Schwarm an. Und dann gebe ich je nach Anzahl angreifender Piranhas die entsprechende Menge Pflasterchips ab. Und dann ziehe ich eben eine neue Karte und dann ist die nächste Person am Zug. Und sobald jemand keine Pflasterchips mehr hat, gewinnt die Person, die die meisten Pflasterchips hat. Da gibt es noch eine kooperative Variante, aber auch ein sehr schönes, kleines Ärger- und Familienspiel. Also ja, auch ein paar schöne Spiele, die dabei Amigo auf uns warten. Ja, und einen sehr schönen, ausführlichen Termin hatte ich dann auch bei Kosmos. Da erscheint ja traditionell eine ganze Menge. Und da war dieses Jahr natürlich ein ganz großer Fokus auf 30 Jahre Catan. Das war sicherlich in diesem Jahr ein ganz großer Schwerpunkt oder wird ein ganz großer Schwerpunkt. Da erscheint eine ganze Menge. Vielleicht das, wie ich finde, berührendste und dann auch schönste. Es gibt eine neue Auflage von Catan, also eine grafische Überarbeitung zum 30-jährigen Jubiläum. Und wenn ihr euch das Titelbild genau anschaut, dann sieht man auf dem Titelbild unten in der Mitte auf so einem Weg einen Karren mit einem Kutscher. Und auf dem Kutschbock sitzt ein Mann, der Heu transportiert. Und dieser Mann ist der vor knapp 2 Jahren verstorbene Klaus Teuber, der diesen Heuwagen zieht, und das ist eine wunderschöne und sehr berührende Hommage an Klaus Teuber. Und ich habe da doch an dem Stand vor dem Bild gestanden und habe das angeschaut und dachte, boah, das war ein starker Moment und es war eine sehr schöne Würdigung und Hommage an das Lebenswerk und die enge Verbindung von Klaus Teuber zum Kosmos Verlag und natürlich auch ein Dankeschön, eine Erinnerung an seine großartige Arbeit, die Catan-Welt erschaffen zu haben. Und mit dieser Neugestaltung des Basisspiels erscheinen auch die Erweiterungen, also die Seefahrer-Erweiterung, die Städte und Ritter, die Händler und Barbaren und die Entdecker und Piraten. Und zwar ja jeweils für 3 bis 4 Spielende, aber eben auch die 5 und 6 Spielende Variante erscheinen. Und dann gibt's natürlich auch die Themensets in der Zweier-Variante weiterhin und die ganzen Erweiterungen, Catan Junior und wie die alle heißen. Also das ist alles wie gehabt und gleichzeitig eben in einer neuen Gestaltung. Und es erscheint ein Spiel, da habe ich ja Inka und Markus Brandt schon ins Schwitzen gebracht, als ich das spekuliert habe in meiner Interviewfolge kurz vor Weihnachten, nämlich eine Exit-Variante von Catan. Und da freue ich mich richtig drauf. Das wird eine Einsteigerbox werden, finde ich auch prima. Und ja, Abenteuer auf Catan soll die heißen. Erscheint jetzt bereits im März und da habe ich richtig Vorfreude drauf, bin sehr gespannt, wie das so wird. Und ich habe auch vor, ich muss das mal machen in Frankfurt, diesen Exit-Raum von Catan zu besuchen. Habe ich bislang noch nicht gemacht. Muss ich mal machen. Exit ist ja weltweit die Nummer 1 Brettspielmarke. Über 25 Millionen verkaufte Spiele weltweit. Das ist schon eine beeindruckende Zahl. Und ja, es erscheint auch eine weitere Exit-Box, eine fortgeschrittenen Box im August voraussichtlich, nämlich die letzte Vorstellung. Da wird ein Exit-Fall in einem Zirkus spielen. Auch für die Reihe Exit Family gibt es zwei neue Rätsel mit den Exit Heroes. Die habe ich ja schon vorgestellt in der Krimispielfolge mit dem Steff Kessler. Die erste Box war Schloss Gemeinstein und Candyland, Mission Candyland. Und jetzt erscheint noch die Backstage Boys und Jahrmarkt im Dunkeln. Das sind die beiden Exit Family Rätsel, die erscheinen im August. Auch auf die freue ich mich sehr. Die haben mich ja sehr positiv begeistert und überrascht. Also da gibt's was Neues. Dann bei Adventure Games gibt's eine neue Box im September, Mission Mars. Letztes Jahr ist ja von Jan Kronauer erschienen, die Geschichte, also von Kron, von Hunter und Friends oder Hunter und Kron damals. Dimension 5-7, ein Adventure Game. Und jetzt kommt eben wieder eins von Phil Walker Harding und Matthew Dunstan. Im September, Mission Mars. Außerdem große Vorfreude für eine Fortsetzung der Masters of Crime-Reihe. Da habe ich ja hier schon über Stillleben und Moskito gesprochen in einer Rezension. Es erscheint jetzt Hollywood, also da freue ich mich sehr. Hollywood ist ja ein Thema, was mich sehr reizt und fesselt. Also schon von meiner Ausbildung her natürlich freue ich mich sehr drauf. Im Kinderspielbereich erscheint Cascadia Junior. Da bin ich sehr neugierig. Das ist eine sehr runtergebrochene Variante. So ein bisschen eine Kombination, ein bisschen aus Domino und Cascadia. Also ja, kann man sich sicherlich anschauen. Und im Mai, und das wird jetzt mein großes, eines meiner großen Highlights, eine neue Box, die Legenden von Andor, nämlich das ferne Land. Auch etwas, was ich ja sehr gerne spiele. Andor finde ich super, finde ich großartig. Und hier eben ein eigenständiges Spiel mit 7 neuen Legenden, das thematisch auch anschließt an die ewige Kälte. Das war die letzte Andor-Box vor 2 Jahren. Also auch ein ja, eine sehr große Vorfreude. Bereits jetzt im Januar ist erschienen Nocturne, der Zauber der Nacht. Das ist ursprünglich bei AEG erschienen von Flatout Games. Da haben wir eine Spielplanauslage aus verschiedenen kleinen Plättchen und bieten mit Beat Chips in 2 Phasen auf diese Spielplanauslage. Mit Zaubern, die wir haben, so kleine Beatchips sind Zauber und wollen dabei möglichst günstig verschiedene Objekte sammeln, haben dabei geheime Aufträge, wir haben öffentliche Aufträge und wollen natürlich bestmöglich die Plättchen ergeiern. Ja, habe ich noch nicht gespielt, nur die Anleitung mal gelesen, kommt jetzt die Tage mal auf den Tisch, werde ich dann berichten. Castle Combo, ich bin wahrscheinlich einer der Letzten, der das noch nicht gespielt hat, erscheint im März. Da haben wir ein Spiel, bei dem wir Karten in eine Auslage legen und je nachdem, wie die Karten mit benachbarten Karten verbunden sind, machen wir dafür Punkte oder sammeln Münzen ein, müssen also möglichst günstig die passenden Charaktere in unser Dorf spielen. Werde ich mir anschauen, kann ich noch nichts zu sagen. Es ist eine Erweiterung für Sky Team erschienen, nämlich die Turbulenzen. Auch die habe ich mir im letzten Jahr schon auf Englisch auf der Messe geholt oder in Englisch auf der Messe geholt. Es gibt eine neue Erweiterung oder eine erste Erweiterung für Faraway, auf die freue ich mich auch schon. Das heißt, erstens ist es bis 7 Personen spielbar. Es gibt neue Wertungsmöglichkeiten, neue Herausforderungen in einem neuen Kartenstapel sozusagen. Da freue ich mich drauf. Ich habe schon mal so ein kleines Promo-Pack gespielt. Das hat schon Spaß gemacht. Und ja, Faraway ist ja einer meiner Highlight-Titel des abgelaufenen oder laufenden Spielejahres. Ich habe es ja schon auf Englisch gespielt und im letzten Jahr und habe es jetzt in der deutschen Variante, spiele ich es auch hoch und runter und auf der Board Game Arena, also Faraway. Da würde ich mich sehr wundern, wenn das nicht auf irgendeiner der Spiel des Jahres Listen auftaucht. Das ist echt ein toller Titel und da freue ich mich jetzt wirklich auf die Erweiterung. Karak ist ein Kinderspiel, so ein kleiner Dungeon Crawler für Kinder und auch da erscheint jetzt Karak 2. Das ist jetzt immer noch eine Art Dungeon Crawler, nun halt nicht mehr in einem Dungeon, sondern draußen auf dem Feld, rund um die Burg. Und auch da dürfen wir wieder Monster besiegen, Ressourcen sammeln, Truppen ausbauen, die Stadt erweitern. Auch da steht einiges an, freue ich mich auch total drauf. Ja, ich liebe Karak und freue mich jetzt eben auf Karak 2. Ein Highlight, möchte ich sagen, von Phil Walker Harding. Endlich mal wieder ein Spiel von Phil Walker Harding, was mir richtig gut gefällt. Und Steve Finn ist Cities. Das ist ursprünglich bei Devir erschienen. Große Städte, große Pläne. Und da haben wir ein Städtebauspiel. Wir haben vier verschiedene Ebenen, nämlich öffentliche Aufträge, die wir alle erfüllen wollen. Dann haben wir individuelle Aufträge, die wir uns schnappen können, so Zählaufträge. Dann können wir uns Stadtplättchen sammeln, also so Landschaftsplättchen. Dann kleine Stadtplättchen, die wir auf diese Landschaftsplättchen puzzeln und Gebäude. Das heißt, wir haben eine Puzzleaufgabe, Städtebau-Puzzleaufgabe auf mehreren Ebenen und wollen da möglichst günstige Kombinationen von Gebäuden in bestimmten Anordnungen, in bestimmten Höhen, von Feldern, die in einer bestimmten Anordnung oder bestimmten Anzahl aneinandergrenzen liegen. Und da haben wir insgesamt 8 verschiedene Städte. Und das finde ich auch interessant, weil es sehr thematisch ist. Also New York will man möglichst viele Hochhäuser bauen und, einen großen Park und so. Also da gibt's unterschiedliche Wertungsaufgaben. Das ist sehr schnell gespielt in so reichlich 20 Minuten. Macht mir unheimlich viel Spaß, gefällt mir richtig gut. Und das habe ich jetzt in ein paar Partien gespielt. Und da habe ich jetzt eine große Freude dran, das oft und regelmäßig zu spielen. Ja, Flip 7 erscheint im März bei Cosmos. Das beste Kartenspiel aller Zeiten, sagen die Autoren. Und in der aktuellen Folge der anonymen Ludoholiker hat der liebe Olli schon einen riesen Rant abgelassen über dieses Spiel, den ich nicht teilen kann. Ich finde Flip 7 wirklich witzig und wirklich toll. Es ist total simpel gespielt. Jede Person erhält reihum immer eine Karte und zwar so lange, bis sie entweder aussteigt oder das Glück überreizt hat. Überreizt hat man es dann, sobald man eine Karte doppelt hat. Also jede Karte ist genauso oft vorhanden, wie ihre Anzahl anzeigt. Also eine 4 ist 4-mal im Spiel, eine 9 ist 9-mal im Spiel, eine 12 ist 12-mal im Spiel. Es gibt ein paar Sonderkarten, bei denen ich entscheiden kann, wer jetzt noch 3 Karten bekommt oder ich kann jemanden einfrieren und sagen, so, du kriegst keine Karten mehr und so. Also hab noch eine Joker-Karte, wenn ich mal eine Karte hätte, die mein Glück überreizen würde, könnte ich die abwerfen mit der Joker-Karte. Also so, und viel mehr gibt's auch nicht zu tun. Ich habe eigentlich nur immer eine Entscheidung zu treffen, nämlich möchte ich noch eine Karte oder mehr. Und wer zuerst 200 Punkte hat über mehrere Runden, der hat gewonnen. Es ist sehr simpel, es ist eigentlich eine vereinfachte Variante von Blackjack. Und es ist total schlicht von Eric Olsen, aber ich find's wirklich witzig. Und in der richtigen Runde macht das total Spaß. Klar, wenn man jetzt als Vielspieler da sitzt und sagt so, wo sind denn da die vielen taktischen Entscheidungen und was kann ich denn da alles machen, dann floppt das. Aber wenn man sich einlässt auf ein Spiel, bei dem eine ganze Menge passieren kann, wenn man am Tisch den entsprechenden Trash-Talk hat und sich reinquatscht, dann kann man da viel Spaß haben. Ich jedenfalls hatte den und freue mich jetzt auf mein Exemplar von Flip 7, was dann hoffentlich auch im März bei mir eintrifft. Im Mai, auch darauf freue ich mich, erscheint eine Übersetzung, ein Spiel von Rodrigo Rego, nämlich How Dare You im Original. Auf Deutsch ganz sicher, ganz mit einem lustigen S, weil eine Gans abgebildet ist. Ist ein spannendes Schätzspiel. Also da haben wir tatsächlich Schätzaufgaben, eine Fragestellung und müssen uns dann dazu beziehen. Und wer halt näher dran ist beim Schätzen, der gewinnt die Runde. Total einfach, coole Schätzfragen drin. Viel Spaß, kleine Schachtel, macht echt Freude. Ich habe es ein paar Mal gespielt. Der Nico Wagner hat das schon auf Englisch sich mal irgendwo geholt und hatte das ein paar Mal dabei. Und ja, da habe ich jetzt ein paar Runden schon von gespielt. Blütenreich habe ich hier schon, ein Garten voller Schmetterlinge. Ich habe es noch nicht gespielt, ist auf jeden Fall wunderschön illustriert. Kleine Schmetterlinge, jeder Schmetterling hat einen anderen Effekt, gibt Punkte, wie man das halt so kennt. Und wir spielen mit denselben Karten, haben die gleiche Auslage und erweitern dabei unsere eigene Blumenwiese. Viel mehr weiß ich noch nicht, habe es noch nicht gespielt. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus, freue ich mich drauf. Kleines Kartenspiel für 2 bis 5 Leute ab 10 Jahren. Ja, der Tai Chi Tiger, das spielen alle gleichzeitig, auch ein kleines Spiel, erscheint im Mai ab 10 Jahren. Da haben wir verschiedene Karten, die wir auslegen, haben einen eigenen Kartenstapel, den wir uns zusammenstellen, müssen uns unsere Karten gut merken, weil die werden dann wieder aufgedeckt und je nachdem, was die dann zeigen, haben die verschiedene Aktionen beziehungsweise verschiedene Strafen, gibt Punkte, die man dabei gewinnen kann. Und wir müssen versuchen, unsere Karten so gut zusammenzustellen, dass wir dabei eine gute Kombination haben und eben die richtigen Karten dann im Stapel in der richtigen Reihenfolge Effekte auslösen. Sah witzig aus, bin ich gespannt, freue mich drauf. So, da gibt's noch so ein kleines, schönes kleines Familienspiel, nämlich Color Craze. Das ist eine Brettspielumsetzung von Candy Crush. Also, wir haben so kleine Murmeln in unserer Auslage und je nachdem, wie die aneinander dotzen, wenn wir eine rausnehmen, werden dadurch verschiedene Punkte getriggert. Ist im Wesentlichen eine Potion Explosion, nur halt eben mit Punktewertungen oder anderen Punktewertungen. Also, kann man sich mal angucken. Schattenwald interessiert mich, auch wenn es ein Kinderspiel ist, ab 7. Aber ich glaube, das ist eine gute Grenze zwischen Kinderspiel und Familienspiel. Es hat nämlich ein ganz tolles Material. Schattenwald ist von Florian Nadler, erscheint auch im März. Und da haben wir eine Zauberschule, in der wir zu Zauberlehrlingen ausgebildet werden und wollen Zaubertränke brauen und müssen natürlich Zutaten im Wald sammeln. Und diese Zutaten sind unter anderem in einem 3D-Rahmen drin. Also wir haben so einen kleinen 3D-Rahmen, in dem sind so verschiedene Schuber drin, die dann den Blick auf die dahinterliegende Karte ein bisschen verstellen. Und diese Karten können wir da reinschieben, rausziehen, ein bisschen austauschen und müssen dann Zutaten entdecken, ohne von Waldgeistern erwischt zu werden. Haben so ein kleines Büchlein, in dem wir dann die Zutaten sammeln, spielen uns kapitelweise durch ein Spiel, was ein bisschen sich entwickelt eben, und haben dann eben diese wunderschöne 3D-Schachtel. Also das sah cool aus, reizt mich sehr, sieht nach einem coolen Kinderspiel aus. Ja, und das war, glaube ich, jetzt schon im Wesentlichen das, was ich von Kosmos berichten möchte oder berichten wollte. Da erscheint natürlich noch eine ganze Menge mehr, aber ich glaube, da haben wir jetzt doch einen ganz guten Überblick bekommen und wechseln mal das Sujet beziehungsweise den Verlag und gehen mal zu Ravensburger, denn auch bei Ravensburger erscheint einiges in diesem Jahr. Mein Highlight, keine Frühjahrsneuheit, erscheint aber irgendwann im Laufe des Jahres, nämlich Wer stiehlt mir die Show von Joko und Klaas? Da gab es noch überhaupt keine Informationen zu, aber es hing da schon vielversprechend an einer Ausstellungswand und da bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich mag ja so Game-Show-Umsetzungen total gerne und ich nehme an, das wird so im Stil von Schlag den Raab oder so sein, aber da habe ich echt Bock drauf. Für Ravensburger ein großes Highlight, für viele andere eine Randnotiz. Elferaus erscheint in einer 100 Jahre Jubiläumsedition. In der Tat aber in einer sehr schönen Gestaltung. Mit folierten Karten, also so Glitzerkarten mit so einem Glitzereffekt. Sicherlich schön. Elferaus habe ich vor 40 Jahren gespielt und weiß nicht, ob das jetzt ein Spiel ist, was ich noch regelmäßig spielen müsste. Da gibt's andere bei Ravensburger, die mich erheblich mehr interessieren. Und einige habe ich auch schon gespielt. Noch nicht gespielt, habe ich Gloomies. Gloomies ist ein schönes Familienspiel, bei dem wir Blumen anpflanzen und wieder ernten. Und das Ganze tun wir in einem Garten in der Nacht in der Rolle von kleinen Garten-Gloomies. Das Ganze wird in der Spielschachtel ausgebreitet. Also da werden erst Blumen eingesetzt und dann nach bestimmten Kombinationen Blumen wieder geerntet. Sieht wunderschön aus, total süß, erscheint jetzt im Frühjahr. Und auf das freue ich mich sehr, da bin ich sehr gespannt drauf. Was ich schon gespielt habe, ist von Asger Harding-Granerud und Daniel Scholt-Pedersen. Das sind auch die Autoren von Heat unter anderem. Die haben Hutan entwickelt, ein Wald voller Leben. Hutan ist indonesisch, bedeutet so viel wie Urwald. Und das habe ich auf der Spiel in Essen schon gespielt, beim Pressetermin von Ravensburger. Da gab es eine Preview, so ein Handmuster, was da lag. Und letztendlich bauen wir unseren eigenen Urwald. Und zwar, indem wir einerseits Blumen pflanzen, Bäume pflanzen und dadurch, je nachdem, wie die aneinandergelegt sind und in welcher Anzahl und Form, locken wir dabei verschiedenste Wildtiere an und nehmen uns dabei Karten aus der Auslage und wollen eben einen möglichst punkteträchtigen Wald bauen. Wir wollen natürlich verhindern, dass die anderen Karten bekommen, die ihnen günstig erscheinen und Gebiete, die wir ja am Ende nicht ordentlich zusammengebaut haben. Da verliert man dann auch Punkte. Ist ein schönes taktisches Spiel, nicht allzu schwer, schönes Familienspiel. Hutan, ein Wald voller Leben. Freue ich mich sehr drauf. Ralf zur Linde, sehr produktiv, hat jetzt 17 Spiele auf der Nürnberger Spielwarenmesse bei verschiedenen Verlagen platziert. Unter anderem Keksekästchen bei Ravensburger. Ja, du kennst wahrscheinlich Käsekästchen aus der Schulzeit. Und bei Keksekästchen geht's genau so. Wir haben einen Spielplan und legen da verschiedene Zahlenkärtchen drauf, also Kekse. Und dann spielen wir gleichzeitig und dürfen würfeln. Und je nachdem, an welcher Position unsere Würfel liegen, dürfen wir dann Wände um unsere Keksekärtchen zeichnen. Wenn eines eingeschlossen ist, dann kommt ein Kreuzchen drauf. Und wenn man mehrere Kekse einer Sorte ankreuzen kann, bekommen wir Punkte. Wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt. Also auch ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Aber die neuen Schläuche von Ralf zur Linde beinhalten ja meistens einen ganz köstlichen Wein. Insofern bin ich auf Keksekästchen sehr gespannt, wenngleich es sehr nah an Käsekästchen dran ist. Das kann man hier, glaube ich, dazu sagen. Auch von Ralf zur Linde erscheint Brillant, das ist ein Roll and Write, das habe ich auch schon spielen dürfen. Das hat einen sehr netten Clou, finde ich, oder einen sehr netten Twist. Wir haben zwei Würfel, die wir würfeln. Der eine Würfel zeigt, welche Zahl wir eintragen dürfen und der andere neben welcher anderen Zahl wir den eintragen dürfen. Und dabei wollen wir Felder in unterschiedlichsten Farben schließen und in jedem Feld gibt es unterschiedliche Regeln, welche Würfel dort eingetragen werden. Nur welche der gleichen Zahlen, nur welche unterschiedlicher Zahlen, nur welche in den Zahlen, zwei verschiedenen Zahlen oder so, nur jede Zahl von 1 bis 5 oder 1 bis 6 einmal oder sowas. Also gibt es unterschiedliche Wertungen und immer wenn man so ein Feld vollständig umschlossen hat, bekommt man dafür Punkte und wer zuerst eine bestimmte Anzahl Punkte hat, gewinnt das Spiel. Das durfte ich auch schon spielen. Das hat mir viel Spaß gemacht tatsächlich. So kleine Roll and Rides mit einem kleinen Kniff finde ich ja immer schön und interessant. In der Echoes-Reihe erscheinen dieses Jahr gleich drei neue Fälle. Einer jetzt im März, nämlich die Titanic-Affäre. Ich bin ein riesiger Fan von der Echoes-Reihe. Und auch hier, Titanic ist natürlich ein großes Sujet, ein Mythos, vielleicht nicht Mythos, aber eine große geschichtsträchtige Geschichte aufgeladen mit großen Gefühlen und spannenden Begebenheiten. Nach dem Untergang der Titanic wird in der Nacht vom 14. auf 15. April 1912 die Leiche eines jungen Stewards geborgen, der unter falschem Namen auf dem Schiff arbeitete. Und jetzt müssen wir herausfinden, was dahinter steckt und ob wir das Rätsel um diesen Mann lösen können. Also schöner, stimmungsvoller Fall. Im Herbst erscheinen dann der gläserne Sarg und ein Fall aus der Tatortreihe von den Echoes. Also da gab es ja schon mal einen Fall mit Mord auf Ex. Der hat mir überhaupt nicht gefallen, weil die beiden Sprecherinnen fand ich da sehr unatmosphärisch irgendwie da und so reingeplappert haben. Der Tatortfall, der im Herbst erscheint mit dem Ludwigshafener Tatort. Also das sind professionelle Schauspielerinnen, Sprecherinnen, da freue ich mich drauf und bin sehr gespannt. Also die Echoes-Reihe wird fortgesetzt. Eine gute Nachricht für alle Fans. Labyrinth Go ist erschienen und das Minecraft-Labyrinth. Also das Minecraft-Labyrinth habe ich mir nicht angeschaut. Ist ein verrücktes Labyrinth in der Minecraft-Welt. Haken dran. Labyrinth Go, das ist ein kleines Puzzlespiel. Da haben wir auf dem Spielplan, das konnte ich auch schon spielen, fand ich sehr witzig, auf dem Spielplan abgedruckt verschiedene Symbole. Dann können wir würfeln. Die Würfel zeigen, welche dieser Symbole wir miteinander verbinden wollen. Und da haben wir so kleine Wegeplättchen, in denen so Schablonen oder Öffnungen drin sind. Und wir wollen dann einen Weg zusammenpuzzeln, der alle die gewürfelten Symbole entlang des Weges abdeckt, ohne dass wir eins vergessen. Also sie müssen alle irgendwie miteinander verbunden sein mit der Mitte. Und dann ist die Aufgabe gelungen. Und wer zuerst das abgeschlossen hat, bekommt Punkte. Und wer zuerst die meisten Punkte hat, gewinnt. Es erscheint eine neue Ausgabe von That's Not a Hat. Incognito reizt mich jetzt nicht so. Ich bin ja überhaupt kein Fan von That's Not a Hat. Das hat mir gar nicht gefallen. Bei That's Not a Hat, bei den bisherigen beiden Editionen, gab es ja immer sehr klare, eindeutige Bilder, die da drauf waren, die wir zuordnen mussten. Und jetzt haben wir ja Bilder, die uneindeutiger sind. Also eine Person mit Bart und wir müssen dann jetzt entscheiden, wer das sein soll. Und dadurch entsteht natürlich mehr Konfusion, weil die Karten eben nicht mehr so eindeutig sind und wir uns dann immer die Bezeichnung noch merken müssen, ja, wer es braucht. Von Kaspar Lapp und Johann Servais, oder Servais, That's Not a Hat, Incognito. In der Reihe Kuhhandel erscheint The Art of Kuhhandel, die 40-Jahre-Edition, mit einem kleinen Holz-Auktionshammer drin diesmal. Und die Tiere sind gestaltet in Anlehnung an berühmte Gemälde. Also da haben wir das Mädchen mit dem Perlenohrring, den Schrei oder die Mona Lisa, wahrscheinlich die Mona Lisa in Gestaltung von kleinen Rindern. Das sieht sehr interessant aus. Habe ich noch nicht gespielt, aber Kuhhandel ist ja ein prima, schönes, kleines Versteigerungsspiel. Ja, auch Schmidt-Spiele hat ein ordentliches Portfolio vorgelegt jetzt im Frühjahr. Eines davon, da bin ich unangemessen interessiert dran, ist auch aus der Reihe 4-1. Da ist ja im letzten Jahr, sind da ja einige Titel erschienen von Rainer Knizia, unter anderem das Kniffel 4-1, was ich ja bekanntermaßen und überraschenderweise tatsächlich ganz gerne gespielt habe. Jetzt erscheint Mensch, ärgere dich nicht 4-1. Das klingt noch tragischer. Mensch, ärgere dich nicht ist ja schon nicht so ein geiles Spiel, aber das jetzt dann alleine. Aber in der Tat muss man dabei eine unterschiedliche Anzahl von Punkteplättchen einsammeln, die auf dem Weg, auf der Wegstrecke entlang liegen. Und wir wollen möglichst viele dieser Plättchen einsammeln, um möglichst viele Punkte zu machen, Minuspunkte zu vermeiden. Also es sieht interessanter aus, als es klingt. Und ich freue mich drauf, das zu entdecken. Ja, jetzt auch im Frühjahr erscheint Ziggurat. Ziggurat ist ein Legacy-Spiel von Matt Leacock unter anderem und von Matt Leacock, genau. Und Ziggurat hat erstmal eine tolle Tischpräsenz. Da ist nämlich ein alter Tempelturm auf dem Tisch aufgebaut in, ich glaube, 5 oder 6 Ebenen. Und wir dürfen mit unseren Figuren, Rob Davio hat noch mitgemacht, genau, sorry, können mit unseren Figuren da unterschiedliche Dinge einsammeln, müssen uns von Feuergeistern fernhalten, haben verschiedene Ereignisse, die eintreten. Also ist ein schönes Familien-Legacy-Spiel in 6 Kapiteln, das sich im Laufe des Spiels natürlich verändert, evolutioniert. Gibt ein paar Rahmenbedingungen für jedes Kapitel. Jeder von uns hat eine andere Heldenfigur und wir haben ein kollektives, gemeinschaftliches Ziel und ja, haben einen leichten Einstieg und im Laufe des Spiels wird's immer ein bisschen schwieriger und ein bisschen komplexer. Freue ich mich sehr drauf. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie das alles so zusammenhängt, denn im letzten Jahr ist ja Kontext erschienen bei der Edition Spielwiese. Und es erscheinen jetzt 2 sehr ähnliche Spiele, nämlich eines bei Schmidt Spiele, über das spreche ich gleich, und eines bei Pegasus, dazu nachher noch ein bisschen mehr, die alle in so eine ähnliche Richtung gehen, nämlich herausfinden wollen, in welches Cluster oder in welche Nähe anderer Wörter gehört dieses Wort. Also bei Kontext haben wir dazu ein 7x7 Raster und wollen versuchen, entlang von einer X- und einer Y-Achse Wörter im richtigen Kontext in dieses Cluster einzufügen. Unsere Mitspielenden wollen das möglichst präzise erraten. Jetzt haben wir im Grunde genau das gleiche Prinzip bei One Round, eine kooperative Partyspielneuheit von Schmidt, ist auch ein Assoziationsspiel und jetzt sind auf den Karten Nummern abgebildet von 0 bis 100 und auf diese Karten werden Begriffe geschrieben. Wir haben 3 Startkarten, die 33, die 66 und die 100 beziehungsweise die 0, sodass wir dann einen Kreis schließen können. Und die werden jetzt mit einem Startwort beschriftet. Und dann ziehen wir reihum Karten, also 12 insgesamt, die wir als verdeckten Stapel in die Mitte liegen. Und je nachdem, welche Zahl dort abgebildet ist, schreiben wir ein Wort drauf und die anderen versuchen dann möglichst nah das zuzuordnen in diesem Kontinuum und eben zu sagen, okay, das hat einen höheren Wert oder niedrigeren Wert als eine andere Karte. Also im Grunde genau das gleiche wie Kontext, nur ein bisschen schlichter. Ich bin sehr gespannt, sieht lustig aus. Haben wir die erste Runde mal gespielt da im PR-Büro von BIS-PR, die machen die PR für Schmidt-Spiele mit der Hanna Klabunde. Also, ja, macht sicherlich nicht viel falsch, ist aber eine deutlich einfachere Variante von Kontext. Ja, dann wird High-Low erscheinen jetzt im Frühjahr. Das ist eine Neuauflage von High-Low in einer Variante, die heißt Dein Königreich. Und da geht es jetzt darum, eine Auslage zu bilden von Karten, die miteinander in Verbindung treten, die einander ergänzen, Punkte bringen. Ja, genau. So viel mehr gibt's, glaube ich, erstmal nicht zu sagen. Kristalla ist ein Legespiel. Bei Kristalla haben wir insgesamt ein Spiel für 2 bis 4 Leute ab 8 Jahren. Wir haben ein Tableau und an das wollen wir nach und nach 12 Kristallkarten anlegen. Die sind jeweils in so 2-farbige Segmente über Eck unterteilt. Und wir sehen verschiedene Arten von Edelsteinen. Jeder Kristall wird anders gewertet und ist entweder alleine oder zusammen mit anderen in einem bestimmten Muster angeordnet, mal mehr, mal weniger Punkte wert. Und wir haben einen besonderen Auswahlmechanismus, der sich an der Position der Karte zu orientieren scheint. Und ja, kleines Legespiel, Punkte bringen, soll so in einer halben Stunde, 40 Minuten ganz gut gespielt sein. Ja, dann haben wir ein Kartenlegespiel, was mich sehr interessiert. Das hat mir der liebe Willi erklärt, der Willi Weber, der ja Spielererklärer ist bei Schmidt-Spiele, der auch bei Queen Games oft als Spielererklärer im Einsatz ist und Teil meiner wunderbaren Dienstags-Pub-Quiz-Runde. Liebe Grüße an dich, lieber Willi. Der hat mir Arthur erklärt. Arthur ist ein Kartenlegespiel und wir spielen auf den Inseln der polynesischen Gottheiten. Wir legen Karten ab und zwar so, dass die eigene Insel erweitert wird entlang des Strandes, entlang des Wassers. Und das kann man tun. Man muss diese Karten mit Kokosnüssen bezahlen und seine Ressourcen gut einsetzen, um möglichst die Karten gut ablegen zu können. Und je nachdem, die Karten legen wir so überlappend an, welche Elemente offen liegen, welche abgedeckt sind, gibt es am Ende einer jeden Runde eine Punktewertung. Ja, wir haben Baumaterial, mit dem wir eben jede Runde neue Karten nachziehen und dann in jeder Runde so eine kleine Punktewertung machen, müssen verschiedene Dinge im Auge behalten, also zum Beispiel das Gleichgewicht zwischen Inselbewohnenden und den Ressourcen auf der Insel. Wir müssen neue Ressourcen sammeln. Also wir haben dann eine ganze Reihe von Dingen, die wir im Blick behalten dürfen und dabei eben unterschiedliche Karten ablegen, abdecken und dadurch Punkte sammeln. Also freue ich mich drauf. Sieht sehr schön aus. Ja, klingt interessant. Sicherlich einer der Titel, die mir ganz gut gefallen könnten. Ja, auch die Kinderspiele bei Schmidt habe ich mir nicht so sehr angeschaut. Ich war bei Moses, das ging relativ schnell. Da haben wir uns im Wesentlichen konzentriert auf Criss-Cross Categories von Arno Steinwender. Ja, das ist so ein kleines Tic-Tac-Toe-Kreuzworträtselspiel. Habe ich jetzt einmal gespielt. Hat mich ehrlicherweise überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Mir wurde dann die Sanduhr als etwas sehr Innovatives verkauft, weil da eben kein Sand drin ist, sondern kleine Kügelchen, die dann so eine Rampe runterflitzen und es dauert dann halt 7 Sekunden. Ich habe das jetzt 2-mal gespielt mit Kollegen, Kolleginnen. Wir haben allein bei so einem kleinen Spiel waren Regelunklarheiten, es waren Dinge nicht vernünftig erklärt. Letztendlich ziehen wir eine Kategorie Regisseurinnen und dann haben wir eine Auslage mit verschiedenen Buchstaben, nämlich ich glaube 4x4 Raster und müssen dann mit jeweils dem Anfangsbuchstaben eine Regisseurin oder einen Regisseur nennen und nehmen wir uns diesen kleinen Bonus-Chip und der ist am Ende Punkte wert. Und wer zu lange überlegt, und ich glaube, es ist nicht geregelt, was heißt zu lange? Ist das ein Gefühl? Ist das eine subjektive Einschätzung? Zählt man irgendwie runter? Gibt es eine Zeit, Angabe, ich glaube nicht, habe nichts gefunden. Dann dreht man halt diese Sanduhr um, dann hat man nochmal 7 Sekunden Stress, in der man auch nicht auf einen besonders guten Gedanken kommt. Und dann kriegen halt andere die Punkte. Also, ja, kleines Kreuzworträtsel, Tic-Tac-Toe-Spiel, war jetzt für mich nicht so richtig weltbewegend. Dann gab es bei Moses noch ein paar kleine Kartenspiele, die ganz nett aussahen. Auch die gucke ich mir an. Eines ist so eine Crazy Heads in so einer Doppelvariante, nenne ich es jetzt mal. Und dann natürlich noch die üblichen Rätsel und Quizspiele bei Moses. Und Fitzek Underground, das ist sicherlich das, was mich hier am meisten reizt. Das werde ich ausprobieren, das liegt bereits hier zu Hause. Da freue ich mich drauf und das werde ich dann die Tage mal spielen, wenn wir da auch drüber sprechen. Bei Kampf gegen das Spießertum, bei dem Kartenspiel, bei Kampfhummel, so heißt der Verlag, erscheint ein Spiel und peinlicherweise habe ich mir den Namen des Spiels nicht notiert und ich habe mir jetzt die Finger wund gesucht, sowohl auf der Seite der Spielwarenmesse als auch der Seite des Verlags, als auch bei Boardgame Geek. Ich habe es nicht gefunden, aber es ist ein kleines Malspiel, bei dem wir mit UV-Stiften auf Kärtchen malen oder Zettel malen und dabei Begriffe, die überhaupt nicht zusammenpassen müssen, die einen Satz bilden, die müssen wir dann malen. Also Elon Musk raucht eine unordentliche Glatze. Und das müssen wir dann versuchen, mit einem UV-Stift zu malen. Das kann dann nur unter UV-Licht sichtbar gemacht werden. Und dann versuchen wir natürlich, möglichst viele Punkte zu machen, indem die Mitspielenden unsere Elemente gut erkennen. Klingt auf jeden Fall ganz witzig. Werde ich mir dann anschauen, wenn es erschienen ist. Ja, der letzte Termin am Donnerstag, der führte mich zu Queen Games. Bei Queen Games habe ich den lieben Dirk getroffen, den Würfelmagier, der mich dann mal so ein bisschen über das Queen Games oder durch das Queen Games Sortiment geführt hat, was da jetzt erscheint. Und da kommen ein paar, ja, sehr schöne Sachen auf uns zu. Zum Beispiel Star Explorer, das ist eine Lokalisierung, die so ein bisschen aussieht wie Look at the Stars von Pegasus, das mir ja überhaupt nicht gut gefallen hat. Und Star Explorer funktioniert aber ein bisschen anders. Also wir malen in der Tat auch mit so weißen Kreidestiften auf eine blaue, auf einen blauen Himmel. Die Himmelsscheibe ist aber in so einem Halter eingefügt, sodass man die drehen kann. Und von Runde zu Runde drehen wir diese Himmelsscheibe weiter, sodass wir wirklich ein Firmament malen, nach bestimmten Gegebenheiten. Wir decken dazu immer ein Plättchen auf und sehen dann, welches Muster müssen wir malen und welche Felder wir abdecken dürfen, um möglichst viele Punkte zu bekommen. Die Felder am Firmament, die Sterne, die haben unterschiedliche Farben und dann immer eine andere Wertigkeit. Und dann dürfen wir am Ende einer Runde immer schauen, wie viel Punkte haben wir gesammelt, wie viele Werte können wir abdecken, wie viele oder welche Werte können wir abdecken und dergleichen mehr. Und das spielen wir über, ich glaube, 6 Runden, meine ich, oder sowas. Und sammeln über diese Runden dann halt die Punkte. Es gibt am Schluss nochmal eine kleine Schlusswertung. Und dann ist es das auch schon. Sehr schönes kleines Spiel. Hat mir gut gefallen. Ich habe mal eine Partie mit dem Dirk gespielt. Der hatte nämlich den Feierabend. Ich war sein letzter Termin und sagte, komm, wir spielen das jetzt mal. Na, und dann haben wir das gespielt, unsere Sternenscheibe gedreht, ein paar Sterne in den Himmel gemalt. Das hat mir ganz gut gefallen. Ja, dann erscheint eine neue, und das ist also mein Highlight, dann eine neue Erweiterung zu Marrakesch, nämlich Gems und Experts. Diese Erweiterung wird wahrscheinlich im Herbst, glaube ich, erscheinen. Es erscheint die Luxor Big Box und noch eine Big Box. Ich glaube, die Runestones Big Box soll erscheinen. Bei der Luxor Big Box ist der Fluch der Mumie mit drin, die Erweiterung, die vergriffen ist. Das wird schön, weil ich liebe ja Luxor. Hatte ich neulich auch im Sonntagsfrühstück, lustigerweise. Und auch das erscheint bald. Und im Herbst dann natürlich über die beiden Stefan Feld-Neuheiten aus der City Collection. Über die habe ich ja schon ausführlich gesprochen bei meinem Bericht über die Queen Games Pressetage. Also da wird Chichen Itza erscheinen und es wird Valencia erscheinen. Das sind, das Chichen Itza ist eben das Miniaturen- und bisschen Area-Control-Spiel. Und Chichen Itza wird, Valencia wird eine Neuauflage von, ich glaube, Straßburg werden. Ja, und damit war dann der Donnerstag, wie du hören kannst, gut gefüllt. Ich war auch noch mal bei Asmodee. Da habe ich mir keinen Termin reserviert. Ich habe mir aber mal angeschaut, was da so erscheint. Da werde ich aber nächste Woche am Online-Pressetag von Asmodee teilnehmen und dann nochmal ein bisschen ausführlicher berichten. Sicherlich ist Fromage einer der Titel, der da gerade ein ganz gut gespieltes Spiel auf Boardgame Arena ist, auch gut rezensiert bereits. Es erscheint ein Herr-der-Ringe-Variante mit so einem Pandemie-Effekt, also Pandemie eigentlich in der Herr-der-Ringe-Edition mit einem großen Würfelturm. Also das sieht schon alles sensationell aus. Da freue ich mich sehr drauf auf dieses Spiel. Für die Krone habe ich schon gespielt von Asmodee. Also ja, werde dann nächste Woche den Pressetag mal abwarten. Hab mir jetzt, weil eben dieser Pressetag ansteht, da jetzt keinen Termin gesichert und deswegen das mal an mir vorbeiziehen lassen. Bei Ravensburger habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen. Da erscheint bei Alea im Herbst allerdings erst The Druids of Edora, also die Druiden von Edora, von Stefan Feld. Wahnsinn, der Mann ist so produktiv. 2 Spiele in der City Collection jedes Jahr. Jetzt die Druiden von Edora. Es erscheint auch bei Ravensburger. Auch darüber sprachen wir schon nach der Messe in Essen. Die Kinderspielvariante von Die Burgen von Burgund, nämlich die Sandburgen von Burgund. Auch das eine sehr schöne Variante, die ich auch schon spielen konnte. Ja, und dann noch eine Erweiterung für Marrakesch bei Queen Games. Also der Mann ist wirklich ja wahnsinnig produktiv. Weiß nicht, wo der die Zeit hernimmt. So, ja, der Freitagvormittag, der startete dann mit einem Termin bei Huch. Bei Huch erscheint eine ganze Reihe Logik- und Puzzlespiele und so Partyspiele. Und ich habe mich jetzt mal auf wenige Titel konzentriert, die ich ab. Der Stefan Stadler hat mir sehr nett das gesamte Sortiment mal vorgestellt. Da sind ein paar sehr interessante Sachen dabei. Teppel interessiert mich. Teppel ist auch so eine Stadt-Land-Fluss-Variante. Hey, yeah, yeah. Wo wir in einem auch mit einem gewissen Timing spielen dürfen und dann haben wir so rundum so kleine Schalter, die wir runterdrücken dürfen. Wenn wir innerhalb von 10 Sekunden eine Antwort nennen, dann drücken wir diesen Schalter nach unten, setzen dadurch den Timer zurück und geben dann an einen anderen weiter. Und dadurch haben wir eine sehr schöne Dynamik, auch bei einem Spiel, bei dem wir möglichst viele Wörter mit bestimmten Anfangsbuchstaben wissen müssen. Klingt jetzt erstmal nicht so doll oder nicht nach einem wahnsinns innovativen Konzept. Es wurde aber weltweit schon über 4 Millionen Mal verkauft und deswegen hat Huch gesagt, ach, dann machen wir das doch auch in Deutsch, sehr gerne. Es erscheint ein kleines Legespiel. Das kleine Legespiel heißt Makoto. Makoto ist wunderschön gestaltet, also das ist mir gleich aufgefallen, von Stefan Sonnenberger. Das ist ein Spiel von Simon Weinberg und auch hier legen wir ja Karten vor uns in unterschiedlicher Höhe mit unterschiedlichen Werten und Farben. Also auch alles schon mal irgendwie so ein bisschen da gewesen, müssen aber immer eine höhere Karte legen als die Person, die vor uns am Zug war. Wer das gemacht hat, der kann sich Karten aus der Mitte nehmen oder etwas ablegen. Und wenn niemand mehr etwas spielen kann, etwas Höheres, dann gewinnt man die Punkte der ausgespielten Karten. Aber es geben natürlich nicht alle ausgespielten Karten Punkte. Deswegen wollen wir so ein paar Handkarten loswerden, um als erster belohnt zu werden. Also schönes kleines Kartenlegespiel. Sieht witzig aus. Freue ich mich drauf. Takoyaki ist ein Geschicklichkeitsspiel. Da haben wir so kleine Tischtennisbälle, die mit Sushis bedruckt sind und haben Stäbchen, an denen so kleine Patschehändchen sind. Und mit denen wollen wir die Tischtennisbälle möglichst gut auf unserem Grill platzieren in einer bestimmten Anordnung. Ja, witziges kleines Geschicklichkeitsspiel. Neue Ufer interessiert mich von Joachim Thome. Ist ein Flip-and-Ride-Spiel, bei dem wir Länder erkunden und ja, alte Völker spielen und einen guten Seeweg finden müssen und ja, unterwegs viele Schätze und Dinge entdecken können, die uns Punkte bringen. Mit Hands-Off haben wir ein kleines Reaktionsspiel, wo wir Dinge einsammeln dürfen. Golfi ist eine Skyo oder Skyjo-Variante, also eines dieser berühmten Golfspiele, nur jetzt eben mal mit Golf-Thema, bei dem wir möglichst günstig oder möglichst schnell mit möglichst wenig Schlägen unseren Golfkurs absolvieren dürfen. Waschsalon interessiert mich, da werfen wir so kleine Chips in kleine Pappwaschmaschinen und müssen dann gemäß einer Auslage von offenliegenden Karten wissen, welche Kleidungsstücke in welcher Waschmaschine liegen, um da Punkte zu machen. Das sah witzig aus. Da freue ich mich drauf. Ebenso auf City Flip Roma. Das ist ein kleines Legespiel, bei dem wir Karten umdrehen müssen, um nach bestimmten unterschiedlichen Gegebenheiten Bauvorhaben in einer bestimmten Anordnung anzulegen, beziehungsweise Wege zu verbinden in der Stadt Rom. Also sieht auch ganz witzig aus. Aliens Unboxed ist ein Faltspiel. Das hat mich jetzt nicht so angemacht, aber glaube ich für Leute, die gerne so falten und knobeln, ist das eine schöne Idee, weil wir da verschiedene Wertungen erfüllen müssen und dafür kleine Faltblätter Faltblätter zusammenfalten müssen, bis eben diese Gegebenheiten erreicht sind. Viel mehr interessiert mich Hofverrat. Das konnte ich bisher einmal spielen, beim Spieleabend vom Vereinsspiel des Jahres im Rahmen der Messe in Essen. Da haben wir immer drei Karten. Eine legen wir bei uns selber an, eine zentral und eine bei einem Mitspieler oder einer Mitspielerin und können dadurch bei insgesamt 7 verschiedenen Familien, ergo Farben, Wertungen auslösen und wollen gucken, dass wir von den Karten oder Farben, die möglichst hohe Wertungen auslösen, natürlich möglichst viele bei uns liegen haben, die Minuspunkte bringen, davon wohl möglichst wenige oder keine liegen haben. Und wir können halt diese Auslage immer von Runde zu Runde ein bisschen beeinflussen, indem wir unseren mitspielenden Karten reindrücken, indem wir selber uns Karten sichern und indem wir die Punkte in der Mitte eben auch manipulieren. Ja, und dann gibt es natürlich 2 Titel, die auch im Rahmen der Spielmesse in Essen schon sehr prominent dort angeboten wurden. Eines von Albi, was jetzt auf Deutsch bei Hoch erscheint, nämlich Tea Garden. Tea Garden ist ein Spiel von Tomasz Holek. Und Tomasz Holek ist ja sehr produktiv gewesen auch. Der hat ja in diesem Jahr oder in diesem Jahrgang Galileo Galilei und SETI auf den Markt gebracht und jetzt eben auch Tea Garden. Über 5 Runden wollen wir möglichst bestmöglichst Tee kultivieren auf Teeplantagen. Den können wir dann ernten und fermentieren und verkaufen. Der Tee wird wertvoller, weil er fermentiert ist und weniger wertvoll, wenn er eben vertrocknet. Also frischer Tee verliert an Qualität und fermentierter Tee gewinnt an Qualität und dadurch haben wir eben unterschiedlich wertvollen Tee, den wir nutzen können für unsere Aktionen. Habe ich noch nicht gespielt, total reizvoll, da freue ich mich sehr drauf. Und ich freue mich auch sehr auf Saltfjord. Das ist eine Neuauflage von Santa Maria, das konnte ich jetzt auch einmal spielen, im Rahmen der Brettspielzeit in Mainz, ein wunderbares Event, das vom Kultur und Spiel beziehungsweise Wiesbaden spielt, Biebrich spielt, ins Leben gerufen wurde vom Tillmann. Und da konnte ich eben Saltfjord spielen. Der Olli Clemens, liebe Grüße auch an dich, hat das mitgebracht. Und dann konnte ich mit dem Akif spielen, der ja das Brett und Bohne in Homburg, nicht in Bad Homburg, sondern in Homburg im Saarland hat. Und wir konnten das zusammen spielen mit den anonymen Ludoholikern, mit dem Stefan und dem Stefan. Ja, Saltfjord, ein Würfeleinsatzspiel, bei dem wir Würfel in so ein Raster einlegen. Und je nach Zeile oder Spalte, in die wir die einlegen, triggern die dann verschiedene Aktionen, die wir durchführen können. Und dann haben wir verschiedene Aktionsfelder auf dem Spielplan, um unser Schiff auszubauen oder Fische zu fangen oder Ressourcen zu fangen und so, also triggern da verschiedene Aktionen, können handeln, können Technologien entwickeln. Schönes Würfeleinsatzspiel, aber eben sehr stark angelehnt an Santa Maria, jetzt aber in einer schönen Auflage und Gestaltung. Im Herbst erscheint das 2-Personen-Spiel Rising Cultures, dann erscheint noch Kilia. Auch das wird kommen, Royal Society of Archaeology, auch darauf freue ich mich, Keysight wird eine Neuerscheinung sein, also da kommt auch einiges bei Huch in diesem Jahr und dann noch einige dieser, ja ich sag jetzt mal üblichen Großgruppen oder Mittelgroßgruppen Partyspielen, Grab the Mic, wo wir ein Karaoke-Spiel haben oder ein Spiel, bei dem wir Kopfhörer aufhaben und dann möglichst an durch das Ablesen der Lippen etwas erkennen müssen. Also ja, so diese üblichen Großgruppen-Partyspiele, ein paar Puzzlespiele, kommt einiges noch bei Huch in diesem Jahr. Ja, und die Game Factory, Da war ich natürlich, habe mich mit dem Lukas Schmidt mal ausführlich zusammengesetzt. Da gibt's auch ein paar Sachen, die ich wirklich interessant finde, wirklich reizvoll finde. Zum einen von Elisabeth und Günther Burkhardt, ein taktisches Roll-and-Write-Spiel, bei dem wir aber eben nicht schreiben oder auszeichnen, sondern ausschneiden. Da liegen so kleine Bastelscheren drin und wir wollen möglichst gewinnbringend Schnipsel aus unserem Blatt rausschneiden. Das sieht witzig aus. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann bei den kleinen Metallboxen von Daryl Chow erscheint Up in Speed, ein kleines Sammel- und Legespiel, bei dem wir viel Interaktion haben. Und diese Spiele in diesen kleinen Metallschachteln bei der Game Factory, die finde ich ja immer sehr reizvoll, sehr interessant. Es erscheint mit Subito ein kleines Kartenspiel, ein sehr schnell gespieltes Kartenspiel von Günther Burkhardt auch hier. Gibt es verschiedene Aufgabenkarten, in dem wir je nachdem, wenn wir mehr Karten an die jeweilige Aufgabe anlegen als unser Gegenüber, müssen wir eben diese Aufgabe lösen und dabei können wir Punkte sammeln. Und dann kommen so, Birdie und Foxy in diesen kleinen Game Factory-Schachteln so an der Grenze, Kinderspiel, Familienspiel, kleine Sammel- und Gedächtnisspiele. Besonders interessieren bei der Game Factory tut mich dieses Jahr Volcano, auch von Phil Walker Harding. Bei Volcano haben wir einen Spielplan, der 3D ist, also eine tolle Tischpräsenz hat. Da wird also die Spieleschachtel auch zum Spielfeld und der Deckel oder der Boden werden dann irgendwie so eingesetzt und dann gibt's innen drin so kleine, nennen wir sie mal professionell Nupsis oder so, nennen wir sie mal Nupsis und an denen klettern dann unsere Bergsteiger nach oben und da haben wir verschiedene Aufgaben und verschiedene Aktionen, die wir auslösen können und immer mal wieder hagelt eine kleine Lavakugel einen Berg hinunter und fällt entlang dieser Nupsis diesen Deckel runter und kann eben mit ungünstigeren, wenn es ungünstig passiert, unsere Bergsteiger mitreißen, wenn wir sie nicht gleich geschützt haben durch ein kleines Biwak, was wir über ihnen abstellen. Also das sieht sehr witzig aus. Da freue ich mich drauf. Und dann Frantic, das Brettspiel. Das ist die Brettspielumsetzung des Kartenspiels Frantic. Und das soll sehr fies sein, hat mir der Lukas erklärt. Denn wir wollen möglichst spät ins Ziel kommen und wir wollen möglichst schnell die anderen ins Ziel befördern. Und dazu legen wir Karten aus, die dann Richtungen geben, die dann dafür sorgen, dass wir eben weiterlaufen, nicht weiterlaufen, andere Leute entlang einer Route weiterschicken dürfen. Der Spielplan verändert sich permanent und dadurch haben wir einen hohen Spielreiz und auch eine hohe Wiederholbarkeit. Da bin ich also sehr gespannt, wie sich das darstellt. Das sah witzig aus und vor allem sah es tatsächlich sehr gemein aus. Das könnte gut in unsere Vielspieler-Runde passen, wo wir uns gegenseitig ein bisschen ärgern und sicherlich auch in die eine oder andere Familienspielrunde. Ja, und dann hatte ich einen noch sehr schönen und ausführlichen Termin bei Pegasus mit der Alex Brettspielhamster zusammen. Liebe Grüße und dem Peter Berneiser von Pegasus. Der hat uns mal so ein bisschen gezeigt, was da alles erscheint. Und da kommt jetzt eine ganze Menge auf uns zu. Ich kriege, glaube ich, gar nicht mehr alles im Detail zusammen. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht, die liegen aber im Büro. Deswegen nehme ich das jetzt heute mal auch aus meiner Erinnerung ein bisschen auf. Aber ein Spiel erscheint, ein kleines Stichspiel, das heißt Lumen. Das erscheint im Februar oder ist jetzt im Februar erschienen bei Pegasus, ein Familienspiel für Menschen ab 10 Jahre. Da sehen wir alle anderen Karten, aber man sieht eben nicht die eigenen Karten. Uns ist nur die Farbe der eigenen Karten bekannt, aber eben nicht, in welcher Anzahl wir welche auf der Hand haben. Und wir müssen versuchen, unsere Stiche einzuschätzen, während wir die Karten auslegen. Also ganz wild, aber gespielt habe ich es natürlich noch nicht. Das war jetzt wirklich nur ein Termin, wo mir die Spiele vorgestellt wurden. Dann To Win ist ein Spiel, bei dem wir Karten gleichzeitig ablegen. Auch dazu hat der Peter uns nicht allzu viel gesagt. Pause Up erscheint. Auch ein Spiel, das kommt wohl im Herbst. Da gucken wir uns dann auch erst im Rahmen des Pressetags bei Pegasus an. Ja, und dann haben wir Mango Tree. Mango Tree ist ein Set-Collection-Spiel, erinnert so ein bisschen an Bonsai, nicht nur des Baumes wegen, sondern weil wir auch ja so verschiedene Elemente sammeln in verschiedenen Kategorien, Mangofrüchte und Tiere und Bäume und Plättchen und was auch immer. Und die wollen wir möglichst gut an unser Tableau anlegen. Under the Mango Tree erscheint jetzt, glaube ich, sehr bald von Karl Lange bei Pegasus. Ja, schöne Einführung, glaube ich, in das Thema Set Collection. Ja, dann habe ich ja schon erzählt, dass es eine Variante von Kontext oder One Round, One More Round oder so von Schmidt-Spiele gibt, nämlich Landmarks. Das ist im Wesentlichen dieses Spielprinzip, bei dem wir auch Wortcluster bilden. Hier aber in der Tat in einer etwas komplexeren Variante, weil diese Wortcluster liegen jetzt auf unterschiedlichen Landschaftsfeldern. Und je nachdem, auf welchem Landschaftsfeld die liegen, haben die dann eine andere Auswirkung. Also wenn ich möchte versuchen, beispielsweise dich über Wörter an ein bestimmtes Ziel, zu einem bestimmten Schatz und dann wieder zurück in unser Lager zu lotsen und möglichst nicht über irgendwelche Gefahrenplättchen. Und dazu muss ich eben Wörter finden, die du dann an andere Plättchen anlegst, die in die Richtung neigen oder zeigen, in die ich dich eben lotsen möchte. Und wenn wir dann bestimmte Felder abdecken, passieren dann manchmal, sammeln wir was ein, manchmal kommen wir vielleicht in eine Falle und manchmal kommen wir auch an einem Ziel an. Und dazu müssen wir eben Wörter bilden, die dann ja uns auf diesem Spielfeld herumlotsen. Anders als bei Kontext haben wir hier nicht ein 7x7 Raster, sondern eben so ein Hexfeld, das sieht so ein bisschen aus wie ein großes Katanfeld, besteht aus Hexfeldern. Sehr reizvoll. Das müsste jetzt auch die Tage bei mir ankommen, da freue ich mich drauf. Rival Cities sieht super aus, total schön gestaltet von Annika Heller. Ein Spiel von Andreas Steding. Rival Cities, ein Zwei-Personen-Spiel, bei dem wir Handel treiben, unterschiedliche Aktionen machen. Viel weiß ich noch nicht dazu, aber es sieht auf jeden Fall mega aus. Und ich habe große Freude und große Lust, das genauer kennenzulernen und auszuloten. Es erscheint ein neuer Fall von Chronologic, nämlich Cusco. Da freue ich mich sehr drauf. Cusco 1450, glaube ich, heißt es. Auch ja so ein Deduktionsspiel mit drei neuen Fällen. Living Forest Duell mit einer Variante zu Living Forest. Es kommt Mission Haselnuss als ja kleines Spiel, als kleines Kinderspiel. Das ist eben jenes, was auch nominiert war zum Kinderspiel des Jahres. Compile wird erscheinen. Compile ist ein Spiel, bei dem wir verschiedene Karten auslegen, um Programme zu schreiben. Ist ein Zwei-Personen-Spiel. Hat eine gewisse Komplexität. Allzu viel habe ich nicht verstanden von dem, was der Peter da erklärt hat. Aber bin sehr neugierig, das kennenzulernen, weil der Steff Kessler hat das schon in einer GenCon-Folge, glaube ich, bei den Brettagogen mal thematisiert. Und da bin ich sehr interessiert, was da kommen wird. Ja, und großes Highlight, Everdell Duo. Auf das freue ich mich richtig, weil ich liebe ja Everdell. Und die Duo-Variante für zwei Personen reizt mich sehr. Men Nefer erscheint, ein großes Expertenspiel, bei dem wir im alten Ägypten die Metropole Men Nefer ausbauen und bestmöglich nutzen. Wir haben kleine Mumienfigürchen, also auch das ein schönes Expertenspiel, auf das ich mich freue. Flatiron, muss man ja sagen, nicht Iron, Flatiron, ist ein Spiel, bei dem wir dieses berühmte Hochhaus in Manhattan nachbauen, das diese Bügeleisenform haben. Und das bauen wir auf, indem wir dieses Gebäude mit Plättchen, mit Aktionen nach und nach nachbauen. Das ist auch bei der Messe in Essen schon erschienen. Und auch auf das freue ich mich sehr. Wird eine Erweiterung zu Veil of Eternity kommen, die Artefakte. Die wird an mir vorbei rauschen. Denn Veil of Eternity hat bei mir nicht gezündet. Meins habe ich dann schon weitergegeben. Da dürfen sich andere drüber freuen. Das zieht bei mir aus. Und dann wird mit Heredity ein storygetriebenes Point-and-Click-Spiel, glaube ich, kommen, oder ein Spiel, bei dem wir eben storygetrieben Entscheidungen treffen. haben Charaktere, die wir nach und nach ausbauen können, die jeweils im Kopf, im Hand- und im Fußbereich verschiedene Aktionen machen können. Das fand ich sehr interessant, dass wir da unsere Charaktere so modulartig zusammenbauen und dabei dann eben ein kleines Abenteuer erleben. Auf das freue ich mich. Und es wird erscheinen das Teburu-Board, das eine Verschmelzung von digitalen Inhalten und Brettspielen beinhaltet, wo wir also ein Brettspiel spielen und das Teburu-Board erkennt, wo unsere Figuren stehen. Auch die Würfel sind smart, es erkennt, was wir gewürfelt haben. Da erscheinen zwei Spiele, einmal Bad Karmas. Bad Karmas ist ein sehr gut besprochener Boss-Battler, glaube ich. Da habe ich total Bock drauf. Hab mir das Teburu-Board jetzt bestellt und freue mich auf die beiden Spiele dazu. Nämlich eben einmal Bad Karmas and the Curse of the Zodiac. Ein schönes Kampfspiel. Und dann Milan Uprising. Auch das wird ein Spiel für das Teburu-Board sein. Das jetzt erscheint, auf das freue ich mich auch schon sehr. Bin ich sehr gespannt drauf, wie das gefällt. Also The Masquerade, das ist in dieser Vampire the Masquerade-Reihe Milan Uprising. Es werden zwei neue Eclipse-Erweiterungen erscheinen in diesem Jahr, die Verbannten und die Gelehrten. Auch das sicherlich etwas, was für Eclipse-Fans eine schöne Aufgabe sein wird. Ja, und damit haben wir dann den Pegasus-Besuch ausgiebig abgeschlossen und ja, das war so ein bisschen mal meine Umschau auf das, was passiert. Ich habe dann am Abend noch einen schönen Termin wahrgenommen. Am Freitagabend bin ich noch mal auf die Messe gefahren, um der Duali-Verleihung beizuwohnen oder bei der Duali-Bewerbung dabei zu sein. Da haben sich in diesem Jahr einige Zwei-Personen-Spiele beworben. Der Duali ist ein Spielepreis, der verliehen wird vom Spieleclub Alibaba. Den Spieleclub Alibaba gibt's an, ich glaube, 11 oder 12 Standorten bundesweit mit vielen Mitspielenden und vielen Mitgliedern bundesweit. Und die spielen dann in verschiedenen Konstellationen in diesem Spieleclub eben diese Zwei-Personen-Spiele und verleihen dann die besten Zwei-Personen-Spiele des Jahrgangs, deren Meinung nach. Die werden gebildet aus so einem Mittelwert, den die Spielenden dann abgeben für verschiedene Kategorien, nämlich einmal für die Optik und die Haptik, dann für das Spielgefühl, also für den Spielspaß, so wurde also Optik und Spielmaterial für den Spielspaß und für die Anleitung. Jetzt haben wir es, also eine lange Folge. Also Optik und Haptik, also Spielmaterial für die Anleitung und für den Spielspaß, das sind die drei Kategorien, um die es da geht, und dann werden daraus Punkte gebildet und der Spielspaß, der zählt immer mehr. Also jedes Kriterium bekommt 0 bis 10 Punkte und der Spielspaß wird eben dreifach gewichtet, so dass jeder Spieler pro Spiel bis zu 50 Punkte vergeben kann, und da haben die schon eine sehr repräsentative Punkteaussage über die Spiele, die dann eben gekürt werden. Und da gab es in diesem Jahr ein Novum, nämlich einen, also es gibt immer drei Plätze, die im Rahmen der Messe da bekannt gegeben werden. Und das Novum war eben, dass in diesem Jahr der dritte Platz ein geteilter war. Und der geteilte dritte Platz ging an Boreal von der Game Factory. Das habe ich ja mit dem Nico Wagner neulich erst rezensiert. Es hat mir ja sehr gut gefallen. Der Nico war ein bisschen underwhelmed. Ich war sehr angetan und offensichtlich auch viele im Spieleclub Alibaba. Quacksalber von Quedlinburg, das Duell, hat den dritten Platz gemacht. Da wiederum war ich jetzt sehr underwhelmed. Sehr begeistert war ich und viele andere auch, unter anderem die Spiel des Jahres Jury vom Spiel auf dem zweiten Platz beim Duali, das war Sky Team, und gewonnen auf Platz 1 hat der Herr der Ringe Duell um Mittelerde, also die Seven Wonders Variante, sag ich jetzt mal, vom Herr der Ringe. Das hat gewonnen und das ist auch ein toller Titel, hat eine wunderschöne Optik, tolles Material, also das hat schon echt Hand und Fuß, ist ein super Spiel. Und insofern kann ich diese Wahl sehr gut nachvollziehen und beglückwünsche natürlich alle Preisträger, Autoren, Autorinnen und Verlage. Ja Mensch, lange Folge, 1,5 Stunden habe ich jetzt mal alleine geredet. Ungewöhnlich lange, aber ich wollte dich mal mitnehmen in die Welt der Neuheiten. Ich war längst nicht bei allen Verlagen, wie du gemerkt hast, habe einige gar nicht erst um Termine angefragt. Asmodee, da kommt jetzt einiges Neues. Ich habe das Herr der Ringe Stichspiel schon spielen können. Das gefällt mir richtig gut. Ist jetzt eine Frühjahrsneuheit. Aber wie gesagt, da ist nächste Woche der Online-Pressetag, an dem ich dabei sein werde. Und dann werde ich da noch mal ein bisschen separat was zu berichten. Ich habe einige Neuheiten schon gespielt, die jetzt erschienen sind, einige schon gespielt, die noch erscheinen werden. Auch die werden natürlich ausführlich und ausgiebig rezensiert und freue mich darauf, dich da auf dem Laufenden zu halten. Bin jetzt mal gespannt, welche Neuheiten dich so am meisten interessieren, was du vielleicht schon gespielt hast, was dich am meisten begeistert hat oder was dich komplett kalt lässt. Freue mich da auf deine Perspektive. Wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit einer ganzen Reihe von Frühjahrsneuheiten. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis ganz bald, dein Frederik.